HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. 26 verletzte Polizisten, über 120 Ermittlungsverfahren, Chaos in der Innenstadt. Das ist die vorläufige Bilanz nach dem umstrittenen Eritrea-Festival am Wochenende in Gießen. Am Sonntag ist die Veranstaltung zwar friedlich zu Ende gegangen, am Samstag war es aber teils zu heftigen Ausschreitungen gekommen, als mehrere hundert Demonstranten gegen das Eritrea-Festival auf die Straße gingen. Jetzt beginnt die politische Aufarbeitung der Ereignisse. Reporter Marc Klug berichtet.
Hessens Innenminister Peter Beuth von der CDU war der Erste, der sich am Samstag zu Wort meldete. In einem schriftlichen Statement forderte er die Bundesregierung auf, den eritreischen Botschafter einzubestellen und ihm klarzumachen, dass, Zitat, eritreische Konflikte nicht auf deutschem Boden ausgetragen werden dürfen. Und heute ergänzt sein Staatssekretär Stefan Sauer.
Ich glaube, wir werden mit Gießen uns nochmal austauschen, inwieweit dieses Festival tatsächlich dort seinen Platz hat oder mit welchen Argumenten wir es dann auch begründen können, dass es dort nicht stattzufinden hat. Fakt ist, es war erkennbar und es für alle Beteiligten, dass in den Netzen zur Gewalt aufgerufen wurde gegen die Polizei. Und ich glaube, das ist Grund genug, so ein Festival kritisch zu bewerten. Und ich denke, da wird es im Nachgang zum Gespräch kommen.
Eritrea ist eine Militärdiktatur. Es gibt keine Meinungsfreiheit, keine Pressefreiheit, dafür bittere Armut und einen blutigen Bürgerkrieg. Rund um das Eritrea-Festival treffen zwei Gruppen aufeinander. Diejenigen, die das Regime unterstützen und diejenigen, die das nicht tun. Zu den Unterstützern wird auch der Veranstalter gezählt, der Verein Zentralrat der Eritrea in Deutschland. Und die Gegner des Regimes waren es, die in Gießen am Wochenende demonstrierten. Offenbar umsonst, wie Ruth Bartha vom oppositionellen Verein United for Eritrea sagt.
Die Diktatur, die dort tanzt, die hat die Bilder sehr gut jetzt für ihre Propaganda verwenden können. Es gibt auch Bilder, wo sie einen deutschen Polizisten mit einem deutschen Polizeihund abbilden und sagen, seht her, wir sind so gut beschützt vom deutschen Staat und können hier unser Fest feiern. Nach außen sieht das aus wie eine vollkommene Legitimation für das Diktatorregime in Eritrea.
Bartha erzählt, auf dem Festival seien auch Politiker aus Eritrea zu Gast gewesen. Gleichzeitig stellen die Veranstalter es als unpolitisches Familienfest dar. Für den Konflikt zwischen Oppositionellen und Regimefreunden ist Gießen zum Symbol geworden. Gerade mit Blick auf das kommende Jahr ist das ein Problem, denn Szenen wie am Wochenende sollen sich nicht wiederholen. Sagt auch Gießens Oberbürgermeister Frank-Thilo Becher.
Das Erste, was sich mir und uns nahelegt, ist die Frage, wie wir es verhindern, dass wir jetzt Jahr für Jahr in diesen Rhythmus kommen, der Ort von diesen Auseinandersetzungen zu werden, von denen ich einfach immer wieder nur sagen kann, es ist ein Konflikt und eine Auseinandersetzung, die nicht in unserer Stadt ihre Wurzel hat und auch in unserer Stadt nicht gelöst werden kann. Das macht dieses auch ohnmächtige Gefühl, damit umzugehen, aber das führt auch dazu, dass wir sagen, das kann so nicht weitergehen.
Die Diskussion um das Eritrea-Festival hat aber längst Gießen und die Landesgrenzen hinter sich gelassen. Aus der ganzen Bundesrepublik haben sich Politiker eingeschaltet. Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD zum Beispiel schrieb auf Twitter, dass sie die massive Gewalt und Randale gegen Polizeibeamte scharf verurteilt. Klar ist, in Gießen will eigentlich keiner, dass das umstrittene Eritrea-Festival auch im nächsten Jahr stattfindet. Ob das, was sich dieses Jahr und auch im vergangenen Jahr hier abgespielt hat, aber Grund genug sein wird, dem Eritrea-Festival einen Riegel vorzuschieben, bleibt abzuwarten.
Der Großeinsatz der Polizei am Wochenende rund um das umstrittene Eritrea-Festival in Gießen wird jetzt auch in der Bundes- und Landespolitik aufgearbeitet. Unser Reporter Marc Klug hat berichtet. Sonntagnachmittag 17 Uhr bei der Feuerwehr Butzbach geht der Alarm los. 20 Minuten später war klar, das ist ein sehr großer Waldbrand im Westen von Butzbach. Mitten auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz der Amerikaner. In der Nacht haben zu Spitzenzeiten fast 400 Einsatzkräfte mit 50 Fahrzeugen aus allen Regionen gelöscht, was ging. Jetzt ist der Brand zumindest unter Kontrolle. Nina Michalk fasst für uns den Tag zusammen.
Auch am Nachmittag sind noch rund 160 Feuerwehrleute in Butzbach im Einsatz. Im Wasserbecken vom Schrenzer Freibad hängt eine Hochleistungspumpe der Feuerwehr Frankfurt. 2000 Liter pro Minute schickt sie durch die Schläuche in Richtung Waldbrand. Einsatzleiter Carsten Habig zum Stand am Mittag.
Momentan haben wir Nachlöscharbeiten. Wir haben das Gebiet weiträumig mit Sprinkleranlagen eingesäumt.
Dass die Feuerwehr nicht mitten im Wald steht, sondern die rund 75.000 Quadratmeter große Fläche mit Sprinkleranlagen einkreist, hat Gründe. Das Feuer ist auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz der US-Armee Pfingstweide ausgebrochen. Hier liegt noch alte Munition, die immer wieder explodiert ist, erklärt die Sprecherin der Feuerwehr Butzbach, Manuela Jung.
Es hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass es sehr gefährlich ist für die Einsatzkräfte. Und dann ging es weiter mit dem Kampfmittelräumdienst. Der hat dann erstmal übernommen und hat dann die Fläche so gut es ging auch abgesucht. Und das hat natürlich den Verlauf stark behindert einfach.
Auch jetzt sind Feuerwehren aus dem Umland im Einsatz, vom Wetteraukreis bis Darmstadt-Dieburg. Dort ist die Feuerwehr auf Waldbrände spezialisiert. Im Pendelverkehr wird weiteres Wasser rangefahren, erklärt Butzbachs Bürgermeister Michael Mehrle.
Auch das Schwimmbadreservoir wird irgendwann aufgebraucht sein, deswegen arbeitet die Feuerwehr vorneweg. Und wir sind auch weiterhin in Abstimmung, der Kampfmittelräumdienst steht uns jederzeit zur Verfügung.
Auch wenn das Feuer gerade unter Kontrolle ist, kann keiner sagen, wo noch welche Munition liegt, die explodieren kann. Daher gibt es rund um das Gebiet eine Schutzzone von 1000 Metern. Bürgermeister Mehrle ruft alle Bürger eindringlich dazu auf, immer noch Fenster und Türen geschlossen zu halten und den Wald auf keinen Fall zu betreten.
Wir werden jetzt auch noch mal Kindergärten, Schulen informieren, dass wirklich auch niemand den Weg in den Wald sucht. Bitten auch die Bevölkerung, sich daran zu halten, wirklich nicht hier in diese Zone zu kommen. Wir haben immer noch den Abstand zu wahren, weil ja die Munition im Boden ist und es weiterhin höchste Vorsicht geboten.
Es kann noch 2 Tage dauern, bis auch die letzten Glutnester gelöscht sind. Solange kann auch die Polizei nicht in den Wald, um herauszufinden, warum das Feuer überhaupt ausgebrochen ist. Brandstiftung wird bei den Ermittlungen auf jeden Fall nicht ausgeschlossen.
Über die aufwendigen Löscharbeiten beim Waldbrand auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Butzbach hat uns Reporterin Nina Michalk informiert. Es ist Hochsommer und in Hessen laufen die Mähdrescher. Die Ernte hat angefangen, in Südhessen schon Ende Juni, im Norden 2 Wochen später. Wie sind die Aussichten in diesem Jahr und vor allem, wie sehr setzt die wochenlange Trockenheit der Landwirtschaft zu? Dazu haben Vertreter der hessischen Landwirtschaft eine Zwischenbilanz gezogen. Birgitta Söhling.
In Hessen ist die Getreideernte in vollem Gange. Auch Landwirt Olaf Pulch aus Arbergen im Rheingau-Taunus-Kreis hat jetzt lange Arbeitstage.
Wir haben jetzt die Wintergerste soweit abgeschlossen. Das sind ungefähr 5 oder 6% der Fläche. Und wir rechnen damit, dass es dann zum Wochenende hin mit den Folgekulturen Weizen und eventuell auch Raps auf schwachen Standorten weitergeht.
Wintergerste ist typisches Viehfutter. Der Ertrag landet oft im Schweinetrog. Doch mit der Menge ist Olaf Pulch alles andere als zufrieden. Dabei lief die Aussaat im Herbst gut. Die Pflanzen hatten sich bis zum Frühjahr gut entwickelt und ausreichend Wasser. Dann kam der Mai, viel zu trocken und die Wurzeln stellten das Wachstum ein. Carsten Schmal, Präsident des Hessischen Bauernverbands, mit einer vorläufigen Bilanz.
Wir sind also bei der Wintergerste in Nordhessen noch mittendrin. In Südhessen ist die Wintergersten Ernte schon abgeschlossen. Aber das, was bis jetzt geerntet wurde, ist eigentlich enttäuschend.
Nicht viel besser sieht es beim Weizen aus. Im Gegenteil. Der Winterweizen ist von der Anbaufläche her die wichtigste Getreidepflanze in Hessen. Doch auf vielen Feldern ist hier deutlicher Trockenstress zu sehen. Menge und Qualität lassen zu wünschen übrig, weil es im Mai und Juni kaum geregnet hat. Gerade in der Phase, wenn das Mehl ins Korn kommt. Bauernpräsident Carsten Schmal.
Viel Feuchtigkeit bedeutet ein dickes Korn. Trockenheit bedeutet ein kleineres Korn. Und das war beim Winterweizen die entscheidende Phase in diesem Jahr. Dort war es zu trocken, dort war es dann auch gleich zu warm. Und da konnte man sehen, auf schlechteren Böden ging dieser Vorgang sehr, sehr schnell vonstatten. Also kleines Korn und die Abreife hat schon eingesetzt, sodass wir erwarten beim Winterweizen, dass wir eine unterdurchschnittliche Ernte einfahren werden.
Besonders hart hat es die Landwirte in Nordhessen getroffen. Dort hat das Unwetter vor gut 2 Wochen 50.000 Hektar der Ernte vernichtet. Extremwetter und Trockenheit. Die Auswirkungen des Klimawandels spüren die Landwirte unmittelbar. Statt eines satten Landregens gibt es oft nur kurze Schauer. Das führt je nach Boden zu großen regionalen Unterschieden bei der Ernte. Thomas Kunz, Vorsitzender des Kreisbauernverbands im Rheingau-Taunus-Kreis.
Das Ganze wird dann noch heterogener, weil wir einfach eine unterschiedliche Niederschlagsverteilung haben, weil wir Schauertätigkeiten hatten, die dann in dieser einen Ortschaft zu einem Regenereignis geführt hat und dann 5-6 Kilometer weit weg eben nicht. Und das macht dann große Unterschiede in den Erträgen.
Außerdem machen die niedrigen Erzeugerpreise den Landwirten zu schaffen. Momentan bekommen sie für die Tonne Getreide nur halb so viel wie im vergangenen Jahr. Bauernpräsident Carsten Schmal.
Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir deutlich weniger Tiere halten in Deutschland, also weniger Schweine gemästet werden. Gerade die Wintergerste ist ja ein Futtergetreide und geht in den Schweinetrog. Das zweite ist, dass Getreideexporte aus der Ukraine hierher gekommen sind, die eigentlich für andere Regionen der Welt bestimmt waren.
Während die Landwirte nun für die Getreideernte weiter auf trockenes Wetter hoffen, brauchen Mais, Zuckerrüben und Kartoffeln dringend Niederschläge.
Ja, bei den Zuckerrüben sieht man das auch schon. Auf schwachen Standorten sieht das gar nicht so gut aus. Beim Silomais muss man abwarten, der kann sich noch entwickeln.
So wie auch die Preise. Die Landwirte hoffen, dass die bis Dezember wieder steigen und die Erntebilanz am Ende doch nicht ganz so düster ausfällt.
Zwischenbilanz der hessischen Landwirte. Reporterin Birgitta Söhling hat uns darüber informiert. Was sind die Lehren aus der Corona-Pandemie? Um diese Frage ging es am Montag an der Frankfurter Uniklinik. Das hessische Sozialministerium hat zu einem Symposium mit dem Fokus medizinische Versorgung eingeladen. Im ersten Teil des Treffens am Montag überwog aber ein anderes Thema. Die Kommunikation der Wissenschaft in der Öffentlichkeit, vor allem während des ersten Corona-Jahres. Aus Frankfurt berichtet Nicolas Buschlüter.
Ein hochbesetztes Symposium an der Uniklinik Frankfurt mit einem bekannten Experten, der seine Auftritte in den Medien während der Corona-Jahre immer weiter reduziert hat. Professor Christian Drosten gilt als der Erklärer der Pandemie. Die Kommunikation über die Krankheit in den Medien sieht er aber inzwischen oftmals sehr kritisch. Das habe auch mit der mangelhaften Datenlage zu tun. Die wenigen Zahlen zu SARS-CoV-2, die gerade zu Beginn der Pandemie da waren, seien zudem manchmal falsch interpretiert und zerpflückt worden.
Es gab damals so zum Beispiel auf Twitter diesen Slogan Modellierer des Grauens von Journalisten betrieben, sodass das alles gleich untergraben wurde. Diese Daten und Ergebnisse, die da waren, wurden augenblicklich wieder durch den Kakao gezogen. Und dadurch ergab sich natürlich ein politisch-mediales Klima, in dem es schwierig war, überhaupt wissenschaftsbasiert zu argumentieren.
Ein anderes Beispiel für einen falschen Eindruck in der Öffentlichkeit sei die Zahl der Schulschließungen in Deutschland gewesen.
Das hier finde ich eine ungute Entwicklung. Man hört es bis heute von Politikern Land auf, Land ab. Kein Land hat die Schulen länger geschlossen als Deutschland. Wir haben dazu aber Daten und das ist falsch, es stimmt nicht.
Auf Grafiken, die Drosten dazu vorlegt, ist zu erkennen, dass Deutschland im unteren Mittelfeld liegt. In den politisch-medialen Diskussionen zählten Daten bis heute leider wenig, fügt Drosten nüchtern hinzu. Auch die Frankfurter Virologin Sandra Ziesek beklagt, bestimmte Medienformate hätten sich in der Pandemie nicht bewährt.
Wenn man jetzt an die Talkshows denkt, immer jemanden mit einer Position und einer Gegenposition einlädt und dann der Zuhörer, der vielleicht nicht so tief im Thema ist, gar nicht entscheiden kann, wer jetzt recht hat und sich dann wahrscheinlich die Meinung aussucht, die ihm besser passt oder gefällt, aber die vielleicht nicht unbedingt wissenschaftlich besser begründet ist.
Volker Moosbrugger von der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt sieht die Kommunikation der Wissenschaft in der Öffentlichkeit und in den Medien während Corona dagegen als gar nicht so schlecht an.
Man darf ja nicht erwarten, wir sind eine Demokratie. Da darf jeder sagen, was er will. Das ist ja gerade die Stärke. Ein gesundes Misstrauen auch gegenüber der Wissenschaft, die ich ja nun selber vertrete, ist auch immer angebracht. Und wir alle wissen, eine erste Publikation, die durch alle Reviews durchgegangen ist, die sagt überhaupt nicht, dass das Bestand hat in 4, 5 Jahren.
Corona-Symposium an der Uniklinik Frankfurt. Am Montag ging es da vor allem um das Thema Kommunikation während der Pandemie. Unser Reporter Nicolas Buschlüter hat darüber berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und alles Wichtige aus Hessen gibt's wie immer auch auf hessenschau.de.